Dimbula darf endlich über Lupin reden. Und er ist gar nicht mal so begeistert. Ob ihn Neji, Yaku und Levis Anime aufheitern können? Zum einen versucht es Digimon Ghost Game mit einem ganz neuen Ansatz. Platinum End verfolgt auch einen ganz neuen Ansatz und wechselt ab Episode 13 den Regisseur. Und Sakugan ist der erste Anime eines ganz neuen Kreativprojekts. Da muss doch was dabei sein, oder Dimbula? Viel Spaß. Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 156. Wir sind fast durch mit der Herbstseason, aber nicht nur mit der Herbstseason, sondern auch fast mit dem Jahr, weil wir haben jetzt, glaube ich, nur noch zwei Podcasts, in denen wir über die besten Manga und Anime des Jahres reden. Falls ich nichts vergessen habe. Ich habe nichts vergessen, nein. Ich würde niemals Dinge vergessen, wie zum Beispiel die Nummer von diesem Podcast. 156, habe ich das gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ich wollte es nur nochmal sagen, damit ihr euch alle wieder daran erinnert.
Erinnerungsvermögen lässt nicht nach.
Sagte noch niemand. Mit mir heute sind Neji, hallo.
Ich grüße euch.
Yaku ist auch dabei.
Hey.
Und Levi.
Guten Abend, guten Tag, gute Nacht, wann auch immer.
Oh, das klingt gar nicht mehr so gereizt wie eben.
Ich bin völlig entspannt.
Ich habe überlegt, ob ich den Podcast anfange, so mit dem Satz so quasi, hey, falls ihr vielleicht diese Folge kommentieren wollt, sprecht lieber nicht Levi an, der ist sehr gereizt.
Levi ist vollkommen entspannt. Ich meine, wir haben heute ein wunderbares Programm, auf das wir schauen können. Von dem her.
Zum Beispiel hättest du mitgebracht.
Ich habe mitgebracht Sakugan.
Oder auch Sack und Woman.
Woman.
Woman. Kennt ihr alle das Wort Woman?
Ja.
Gut. Oh. Mehr zu deinen Woman später. Kommen wir zu Yakus Woman. Yaku, welche Woman hast du heute dabei?
Bei meinen Woman handelt es sich um Platinum End. Als viele Womans.
At least he tried. Und dann haben wir Neji.
Genau, und ich hoffe, ich komme heute nicht mit einem enttäuschenden Digimon Ghost Game zu euch.
Du hast den schon gesehen, das heißt, du weißt, ob der dich enttäuscht hat oder nicht. Aber ob wir enttäuscht sind, das erfährst du erst später. Und ich habe quasi auch nochmal Digimon dabei. Zumindest steht in der Beschreibung irgendwas von einem Goemon. Das hat doch bestimmt was auch mit Digimon zu tun, oder?
Zumindest mal wieder mehr mit Woman.
Ich habe auf jeden Fall dabei Lupin Sansei Part 6? 6? 6. 6. So, weißt du, so voll die Languages gemixt und so. Ist mein Topic. Und damit haben wir erstmal eine schöne Übersicht, über was wir heute reden werden. Und das werfen wir jetzt wie immer beiseite und reden über das, was wir zuletzt gesehen haben. Oleg, willst du den Anfang machen?
Klar. Ich habe vor kurzem Arcane geguckt, was bei Netflix ausgestrahlt derzeit wird. Und zwar werden halt wöchentlich immer bis zu 3 Folgen halt ausgestrahlt. Und am 20. November kommt jetzt halt noch der aktuelle letzte Arc. Und es geht halt hauptsächlich darum, um die Stadt Piltover, wo es halt um die Hauptprotagonisten Jinx und Vi geht.
Diese Namen habe ich schon mal gehört.
Genau, aus dem Spiel halt League of Legends, wie man es halt sagt. Und die Geschichte wird halt ganz gut erklärt, wie sie halt in ihrer Kindheit halt waren, was für, ja, sagen wir mal, was für Verbrechen die halt gemacht haben, um halt zu überleben, also wenn man halt kein Geld hat und so weiter, dass man halt so Äpfel klaut, irgendwelche Sachen. Und es geht hauptsächlich darum, dass sich das hier halt splittet, dass es halt einen überen Bereich halt der Stadt Pilvota gibt und eine Unterstadt. Und die leben halt in der Unterstadt, wo halt die Leute jetzt nicht so viel Geld haben, kein Ansehen, kein Status und so weiter. Und darum dreht sich halt die gesamte Geschichte über die beiden, bis sie sich halt ganz am Ende auf jeden Fall verlieren. Und es sind wirklich schöne Kämpfe gemacht, auch nach dem ganzen, also auch von der comichaften Zeichnung, wie man es halt auch von League of Legends halt gewohnt ist, ist auch genau die komplette Serie halt auch genauso dargestellt. Und damit kommt man auf jeden Fall auch komplett ins Reine, wenn man halt dieses Spiel auch aktiv mal so vielleicht 1-2 Jahre halt mitverfolgt hat und wird auch damit automatisch warm, so auch in den ersten beiden Folgen, weil ich war in der ersten Folge ein bisschen skeptisch.
A, es ist eine Videospieladaption. B, League of Legends ist nicht bekannt dafür, irgendwie eine Geschichte zu haben. Also ich habe schon Leute gehört, die mir gesagt haben, es hat eine geile Geschichte, aber wenn die halt mal ebenso in Beschreibungstexten zusammengeschrieben ist, dann kann die gar nicht so geil sein, du.
Genau, genau. Und da war ich auch sehr skeptisch, aber bis ich mir halt jetzt bis zum aktuellen Status alles gegeben hatte, man kommt auch in die Charaktere mit hinein, wieso die halt so handeln, wieso die es halt tun. Und zwischen Jinx und Vi wird nochmal so vermittelt halt, was Geschwisterliebe halt ist, aber halt differenziert zwischen der einen Welt, wie die Vi das erlebt hat, und einmal Jinx, die sich halt leider auch, jetzt ein bisschen Spoiler, die sich halt auch dem Bösen angeschlossen hat. Also, ich muss sagen, zusammengefasst, mega. Also, hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so gut ist.
Kannst du noch was zu dem, also wie der Anime aus, also, ich nenne es jetzt einfach mal Anime, wie der aussieht im Vergleich zu dem, was wir so japanisch-mäßig kennen? Weil, also, ich weiß nur, dass das quasi ein Animationsstudio macht, was für Riot schon öfter mal Trailer gemacht hat und so aus Frankreich, Paris.
Also die Figuren sind halt so mehr eckiger gezeichnet, die Farben sind etwas auf jeden Fall sehr, ja, nicht retro, würde ich sagen.
Donut Entertainment, die Life is Strange Macher, sind das nicht auch ein französisches Game Developer Studio? Vielleicht so ein bisschen?
Ja, so in dem Bereich. Ja.
Okay, halten wir fest, es sieht aus wie Life is Strange, aber eigentlich auch so gar nicht.
Und du, das Gute ist dabei, du erlebst wenigstens hier kein billiges CGI. Das ist das Gute dabei. Also, es wurden viele detailreiche Sachen halt gemacht, genauso wie halt Kämpfe, die halt League of Legends halt ganz stark aufmachen. Dort wird auch sehr viel auch auf Kameraführung gesetzt, zum Beispiel gibt es halt dort in diesem Spiel die Vollstrecker, wo halt die Unterstadt die halt komplett hasst. Und wenn die dort zum Beispiel, keine Ahnung, in einer Truppe zusammensitzen, eine Kippe rauchen und zum Beispiel dann irgendjemand sie halt angreift, weil er sie hasst, oder irgendein Monster auftaucht und dann solche Kämpfe halt beginnen, sieht das schon richtig cool aus, wenn irgendeiner um Hilfe schreit die ganze Zeit, einer schmeißt die Kippe weg und die haben wirklich dort so ins Detail gemacht, es wird richtig schön so, keine Ahnung, jetzt an diese Zigarette so ganz nah dran nah gesummt halt. Und dann kommt das Vieh oder halt irgendein Mensch, der die halt, ja, halt killen will, weil die, ja, viel Leid auch gemacht haben, was die Geschichte betrifft. Und auf jeden Fall erlebst du dort auch etwas. Also, ich kann den Vergleich geben. Man kann es nicht vergleichen, die Trailer, die halt so, wenn ein Champion zum Beispiel vorgestellt wird bei League of Legends mit Videoanimation und so weiter, dort sind die zu gut gemacht als das, was Arcane bietet. Das kann ich bestätigen.
Kann man auch nicht machen. Also die Trailer sind ja auch schon so detailliert gezeichnet, das dauert ja bei denen mehrere Tage und Wochen, bis halt ein Trailer fertig ist.
Natürlich.
Also es würde ja sonst Jahre dauern, bis sie den Anime fertig machen. Also das kann man, ist auch okay
so. Kommt aber auch drauf an, was für eine Truppe man dahinter hat, ne?
Ein paar Franzosen.
Tut mir leid. Das war jetzt ein Diss.
Ich habe auch das Gefühl, also vielleicht sieht das vom Artstil auch so ein bisschen aus wie Magic. Also das Kartenspiel, Schrägstrich, was man da so von Visuals her kennt. Vielleicht war das eine Inspiration, könnte ich mir gut vorstellen. Ich frage mich auch, ob diese Anime-Serie irgendwie vielleicht in der Game-Engine direkt entwickelt haben.
Also so kommt es von der Serie her gefühlt an, ja.
Ja, ne?
Ja.
Gott sei Dank haben die nicht das irgendwie so gemacht wie diese Warcraft-Filme irgendwie, wo sie dann versuchen, so die komplette Warcraft-Geschichte irgendwie in anderthalb Stunden zu quetschen. Gott sei Dank nicht. Ich würde sagen, dann kommen wir zu Lupin.
Eine Frage hätte ich doch noch, und zwar, ist es ja eine Manga-Adaption. Verfolgst du auch den Manga theoretisch eigentlich noch?
Nee, der Mangaka ist schon. Ah, der ist noch gar nicht so lange tot. Ich glaube, seit 5, 6, 7 Jahren.
Oh. Also die neuen Sachen, die jetzt alle rauskommen, sind alle Canon. So.
Ich glaube, es ist schon ewig lange nichts mehr Canon. Aber so tief bin ich nicht im Franchise, dass ich das sagen könnte.
Es hat mich jetzt ein bisschen interessiert, so wieder halt der Stil. Ich habe jetzt gedacht, weil dass die Sachen ja quasi weiterhin immer vom Manga gemacht werden, also adaptiert werden, und der Stil sich dann halt so drastisch ändert, eigentlich im Anger ja sehr komisch wirken musste eigentlich, aber wenn du sagst, dass es das schon lange ja ein Original ist, dann ja.
Kurze Frage, Dimbula. Ich glaube, wenn ich das richtig gesehen hatte, Lupin, gibt es doch auch einen Film, glaube ich, wo er sich gegen Detektiv Conan auflehnt, oder?
Ich hatte jetzt Angst, dass du jetzt die Netflix-Serie ansprichst.
Nee, nee, nee.
Also Lupin der Dritte ist streng genommen halt der Enkel von Arsène Lupin. Das ist eine Romanfigur aus den frühen 1900ern von einem französischen Autor. Da gibt's auch teilweise Romane mit Arsène Lupin, wo er dann gegen Herlock Sholmes antritt und so wegen Lizenzproblemen und so. Das ist vielleicht ein Spoiler für gleich für den Anime. Um das noch zu Ende zu machen, die Netflix-Serie, die zeigt quasi ein Arsène Lupin, aber in der Neuzeit. Genau. Weil du sagtest nämlich gerade auch Detektiv Conan Movie. Tatsächlich, der Drehbuchschreiber von dieser Staffel ist jemand, der zum Beispiel hier den, ich glaube, das ist der aktuellste. Nee, ich glaube, das ist der vorletzte Conan-Film. Der 23. die Stahlblaue Faust geschrieben hat.
Okay.
Ist auch dasselbe Studio, TMS Entertainment adaptiert nämlich Lupin, der dritte Part 6. Wird 24 Episoden haben, ist ein Mystery, Comedy, Adventure, Action-Anime, so irgendwie sowas. Nicht mehr wirklich adaptiert von einem Manga, aber es hat da irgendwo seine Ursprünge und Crunchyroll zeigt es sehr unerfolgreich bislang im Simulcast, weswegen ihr diese Serie alle gucken solltet.
Boah, weißt du, dass es sehr unerfolgreich ist?
Ich verfolge das Internet.
Ist ja furchtbar. Warum tust du sowas?
Gute Frage. Nächste Frage. Kommen wir zum Plot, würde ich sagen. Es geht grob um Lupin, wie immer, und seine Crewmates, Goemon, Jigen und irgendwie Fushigi-Kumine auch. Und die sind jetzt in Großbritannien, genau gesagt in London, und haben sich irgendwie mit Scotland Yard verkracht und irgendwie auch mit Sherlock Holmes. Weil der Sherlock Holmes taucht hier auch drin vor. Der hat so ein Adoptivmädchen, das heißt Lily, und die scheint irgendwie was mit Dr. Watson zu tun zu haben, seinem ehemaligen Partner, der jetzt mittlerweile tot ist. Und irgendwie sind halt sowohl Lupin und seine Gang als auch Sherlock Holmes und das ganze Polizeitrara um Scotland Yard sind alle in so einem Fall mit lauter Missverständnissen verstrickt um eine Geheimorganisation, die Raven heißt.
Das war auch das Geile bei der ersten, also bei dem Start der ersten Folge, dachte ich mir, da geht ein alter Professor oder was auch immer, geht halt in dieses, ich glaube, das war Museum, oder?
Das war sein Arbeitsplatz tatsächlich.
Ach so, das war
Das
sein
war genau
Arbeitsplatz
sein,
sogar.
sein Anwesen.
Genau, sein Anwesen halt, geht halt da rein und klaut einfach das Bild und spaziert wieder heraus. Und etwa 10 Sekunden später sitzt genau der gleiche Kerl an seinem Tisch, trinkt da seinen schönen Kaffee am Morgen.
Wahrscheinlich Tee, es ist Großbritannien.
Entschuldigung. Dann war es Tee mit Milch. Und auf jeden Fall stehen da 23 Polizisten und richten eine Waffe auf dich.
Und wenig später kommt auf einmal noch der MI6 und sagt: Ey, ihr Polizisten, halt mal den Ball flach, das ist jetzt Staatsangelegenheit.
Ja. Also, das war schon auch wirklich eine richtige Überraschung halt in dem Bereich.
Der MI6 in der Folge habe ich auch so mal gar nicht verstanden. Ich meine, das war ja alles schön und gut zwischen Scotland Yard, Sherlock Holmes und Lupin und dem Minister Falkner und seiner Imitation und so weiter. Aber was das MI6 dann da drin zu verloren hat, das.
Weißt du, was das Problem ist? Das ist jetzt die erste Staffel, die sich halt so anfühlt wie eine Fortsetzung von Staffel 5. Und das sind nicht viele Informationen, die die dir hätten erklären müssen. Die hätten die halt erklären müssen, wer ist Albert? Albert ist ein Minister, glaube ich, oder Polizeichef oder Geheimdienstchef in Frankreich. Und der war früher mal ein Kumpel von Lupin und die haben gemeinsam so quasi so Raubzüge gemacht. Und der dachte sich dann irgendwann, der Albert, also wie kann ich Lupin übertrumpfen? Am besten, indem ich ein ganzes Land stehle. Und deswegen hat er sich zum Geheimdienstchef gemacht in Frankreich. Wenn du
Also.
das weißt, macht das ja auch Sinn, warum auf einmal der MI6 dabei ist.
Verstehe, verstehe,
Oder?
verstehe. Das heißt, er hat sich zum Chef vom MSX gemacht.
Nee, vom französischen Geheimdienst.
What? Aber das ist, MI6 ist doch der Englische.
Er will ja Frankreich klauen.
Jetzt bin ich verwirrt.
Nee, die Sache ist, Staffel 4 hat, also das ist so eine Sache mit den neueren Staffeln, die spielen immer in anderen Ländern. Staffel 4 spielte in Italien, Staffel 5 spielte in Frankreich. Deswegen ist er als wiederkehrender Charakter von Staffel 5, ist er quasi der Geheimdienstchef von der französischen Geheimagentur.
Vom französischen MI6.
Ja.
Das macht keinen Sinn, genauso wenig wie Sherlock Holmes und MI6, die können gar nicht zusammen existieren, weil die getrennt voneinander, also Sherlock Holmes zeitlich ist ja irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts gestorben, offiziell mehr oder weniger, und in MI6 gibt es erst seit Anfang des 20. Jahrhunderts, also es passt schon zeitlich gar nicht.
Zerstört dir das wirklich noch die Serie?
Also am meisten stören mich tatsächlich die BMWs, die ganze Zeit rumgefahren sind. Immer in derselben Farbe, ja. Ist mir das erste Mal aufgefallen, als diese Helikoptereltern vor der Schule von der Lilly, genau. Da standen, ja, da standen sie alle schön in Reigenglied und da war ich das erste Mal richtig angepisst. Ich hasse diese Leute, die ganzen Straßenzüge, nur weil sie ihr verfickten Kackbratzen 200 Meter nicht zur Bushaltestelle sowas laufen lassen wollen.
Ja, aber nicht nur das. Aber nicht nur das, auch wo Lupin aufgetaucht ist und wo er angefangen hat halt zu fliehen. Mir kam es eher so vor, als ob die da wie früher bei GTA 3, die Polizisten versuchen nee, alles, um ihn zu kriegen. Also tut mir leid, so kommt es halt dargestellt.
Ja, pass auf, ich mag das CG, das ist tatsächlich auch eine neue Sache von der 6. Staffel, habe ich auch Probleme mit, aber aus einem anderen Grund. Ich habe ein Problem damit, weil die DNA von Lupin ist für mich halt das, was Miyazaki und Takahata damals gemacht haben. Und das sind Leute, die würden in ihren Ghibli-Filmen niemals CG nutzen.
Ja, also tatsächlich, also ich fand es auch so von der Zeichnung, von den Hintergründen, animationstechnisch, alles wunderbar, diese CG-Autos, vor allem immer dieselben Modelle. Da haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, die Farben zu ändern. Was fällt nicht auf?
Es fällt ja nicht auf, wenn du nicht.
Ach so, deswegen rede ich auch gerade sehr erzürnt darüber, weil es mir nicht aufgefallen ist.
Es ist nur aufgefallen, weil du einmal kurz gestoppt hast, um dir die Helikoptereltern anzugucken.
Das wäre mir auch danach aufgefallen. Vor allem, weil diese CG-Autos die Physik einfach mal komplett aufs Korn genommen haben.
Das ist halt
haben.
Der Gag. Ja. Also, tut mir leid, wenn ein Samurai ankommt. Also. Das Jigen und schießt mit einem Revolver auf einem Panzer und dann kommt Goemon an als Samurai und zerschneidet, also weil die Kugeln abgeprallt sind und zerschneidet den Panzer einfach mit dem Katana.
Also die kann ich tatsächlich noch irgendwo mitgehen, aber diese fliegenden CG-Autos, da hätte man noch ein bisschen, weißt, das war irgendwie so der Versuch, zwischen Physik und zwischen Surrealismus dazu zu wandeln. Und man hat sich irgendwie für nichts von beiden so richtig entscheiden können. Ja, dann hätte das Auto von mir aus auch 300 Meter fliegen können, irgendwo in so eine Gebäudeecke rein, ja, explodieren, weiß der Geier was. Wäre es irgendwie witzig geworden, aber so muss ich halt sagen, der Mittelweg.
Ist ja passiert, als der Panzer auf den Fiat geschossen hat, ist das Dach einfach abgeflogen.
Ja, gut, das war tatsächlich witzig. Das hat überhaupt nichts irgendwo mit Realismus zu tun gehabt, aber es war irgendwie witzig, dass sie danach mit einem Cabrio durch.
Ich glaube halt wirklich, wenn die das halt, also ist es nicht möglich, klar, Punkt. Aber hätten die das in 2D gemacht, also abgespeckter, kannst du machen in 2D. Ich glaube, dann wäre es einfach der Witz irgendwie logischer gewesen für dich als Betrachter, weil dann hättest du gar nicht diese Assoziation, hey, 3D, das muss jetzt real sein. Weil 2D ist irreal, das ist immer so.
Ich glaube tatsächlich nicht, aber wie gesagt, den Aspekt fand ich ja tatsächlich auch witzig, in dem Fall.
Jaku, was ist dein Take zu diesem Anime, wie findest du ihn?
Also ich fand das mit der Physik für mich überhaupt kein Problem, ich fand das eher witzig immer auch. Allein schon die Stelle, als sie da durch diesen Minitunnel fahren, als sie das erste Mal den Panzer sehen und dann das Auto einfach mal sich umschlägt, einfach halt, normalerweise ist es ja nicht witzig sowas oder halt, keine Ahnung, aber in dem Fall sah es einfach so gut aus, also so halt, so als, also es war natürlich nur ein Gag halt natürlich, da ist ja auch nichts passiert oder so, aber sah einfach so stumpf aus so, und keine Ahnung.
Ich finde halt auch die Verhältnismäßigkeit in dem Fall auch richtig, richtig gut gemacht, weil halt die verfolgen hier einfach nur so einen Dieb, der so ein Bild geklaut hat, ja, vorher mit Polizeiwagen und so weiter, halt, so, alles gut und dann auf einmal steht da dieser Panzerwagen und ohne mit der Wimper zu zucken, feuert er seine Rakete ab, den ins Dach weg, also
ja. Ich glaube auch so ein bisschen, das ist das, was sie versucht haben mit dieser Episode, dass sie halt mit einem Knall einfach beginnen und dann einfach Folge 2 wird schon erklären, wenn es dann halt mal ein bisschen ruhiger ist. Ich bin mittlerweile aktuell bei Folge 4, Plot-Twist, es wurde gar nichts erklärt. Stattdessen wurde in Folge 3 und 4 direkt mal so Einzelfall-Episoden gemacht. Und auch da denke ich mir halt irgendwie so, warum machen die diese Einzelfall-Episoden so früh im Fall, während du gerade erst Momentum aufnimmst? Vielleicht, weil die das Momentum aus den späteren Folgen nicht nehmen wollen? Also, ich muss das Anime ziemlich verteidigen, so in meinem Inneren. Weil ich diese Entscheidung nicht so ganz verstehe, die sie so treffen.
Eine andere Frage noch bezüglich, also ich kann jetzt hier nichts sagen zu den weiteren Folgen, habe ich die letzte leider nicht geschaut. Ist natürlich dumm, wenn sie halt während dem Höhepunkt da einen Cliffhanger machen, aber das kennt man ja auch schon aus zigtausend Animes mit vielen Folgen. Aber der andere Punkt, was mich ein bisschen überrascht hat bei Lupin, also da werden ja die Menschenleben hier nicht wirklich wertgeschätzt. Also da wird in der Innenstadt rumgeballert, dann explodieren Autos links, rechts.
Ja, ist auch egal.
Die ganzen Polizisten sterben wie Heuschrecken dort. Ist es quasi dann auch bei den anderen Lupin-Teilen auch so, dass da halt irgendwie jeder links und rechts stirbt?
Das ist lustig. In Staffel 5 war so eine Folge, wo Lupin und so, die haben einen Juwelier überfallen. Und da dachte ich mir so, was? Lupin überfällt einen Juwelier? Aber der arme Juwelier, der verliert sein ganzes Vermögen dadurch. Das kann Lupin noch nicht machen. Und dann habe ich irgendwann mal die erste Folge von Staffel 1 gesehen. Und da kamen halt Lupin und so, die waren halt einfach ultra unsympathisch. Und ich glaube, das ist so dieser Spagat. Also, wenn du drüber nachdenkst, passiert da total viel Schreckliches. Aber dadurch, dass das durch so viel so Comedy quasi garniert ist, ist es halt einfach nur lustig so, weißt du?
Weil wir wollen auch nicht vergessen, dass es hier immer noch um einen Dieb geht, also eigentlich um die kriminelle Seite.
Da habe ich aber auch noch einen Punkt. Lupin, ich weiß noch, als ich diese Filmreihe, die jetzt im Kino lief, diese drei Filme von, ich glaube, Takeshi Koike heißt der Regisseur, hat Redline gemacht, Yaku. Als ich die im Kino gesehen habe hier in Deutschland, mit deutschem Dub, dachte ich mir erst so, mit diesem Sprecher von Lupin werde ich überhaupt nicht warm, weil der wirkt so wie so ein Casanova. Und in diesem Koike-Film dachte ich mir so, da passt das vielleicht, weil da ist Lupin auch mehr so ein Casanova, weil der Anime halt so ein bisschen diesen 80er-Stil hat und da waren halt Männer in Filmen halt meistens Casanova oder sowas, ne? Sherlock Holmes und so weiter, bla. Nicht Sherlock Holmes, James Bond und so weiter.
James Bond,
genau. Ja. Lustigerweise, in Staffel 4 gibt es halt auch einen MI6-Agenten, der so ein bisschen, also, egal.
Wir hätten sie ihren Martini gehört oder geschüttelt.
Und dadurch, dass halt die Folge mit Albert einsteigt, der halt auch nicht erklärt wird, und der Rest der Folge eigentlich mehr so Holmes und Lily ist, hat halt Lupin irgendwie gar nicht die Zeit und die Chance, irgendwie zu zeigen, dass halt irgendwie auch schlau ist und dass halt auch einfach lustiger Typ ist, der viele Gags macht. Der Synchronsprecher ist zum Beispiel halt ein Komiker, ne? Der japanische. Und das muss dann irgendwie Sherlock Holmes machen, hatte ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, Sherlock Holmes ist so ein bisschen so, wie Lupin halt normalerweise wäre in den vorherigen Staffeln.
Ja, aber ich finde das ein bisschen auch interessant, weil irgendwie, weil das ist auch der Grund, warum ich die erste Folge auch so sehr mag, weil ich finde die Struktur, wie sie aufgebaut ist, da schon, es hat natürlich sehr viele offene Fragen, aber die sind halt noch so offen gestellt, wie zum Beispiel auch das Ende von der ersten Folge, als er dann ja da von der Polizei da ja wieder abhauen muss und überall links, rechts, Explosionen, dies, das, Holmes und auch mit Lily da auf der Straße und plötzlich aus dem Nichts explodiert eine ganze Gasse, alles voller Feuerbälle und man sieht nur Lupin auf seinem Motorrad, wie er irgendwie 5 Meter in der Luft ist, Slow Motion, und man sieht halt so quasi die, wie er auf Lily schaut und dann irgendwie einen Satz sagt, ich weiß gar nicht mehr genau, was er irgendwie was von wegen so, ah Lily, du bist aber groß geworden. Und der Zuschauer hatte halt davor nicht gesehen, dass die beiden irgendwie Kontakt hatten oder irgendwie, dass sie eine Verbindung hatten oder sowas. Und dann wird man einfach so stehen gelassen und dann Folge zu Ende. Also ich finde, da sind die offenen Fragen sehr gut gewählt, was auch dann das Interesse auch verschärft. Genauso auch die Tatsache, dass Lupin jetzt nicht unbedingt im Vordergrund stand, sondern eher nur so als quasi, ich glaube, das Einzige, die einzigen Stellen, wo er zu sehen war, war einfach nur, als er immer entkommen, also seine Kollegen.
Er war immer der Fluchtfahrer.
Genau. Und hat schon so ein bisschen so Interesse geweckt von wegen, okay, wie ist die Person eigentlich so dann Also wie ist der Charakter eigentlich? Und weckt halt, finde ich, ist die Folge so gut aufgebaut, dass es genug zeigt, um das Interesse für eine weitere Folge aufrechtzuerhalten. Ob das dann halt die weiteren Folgen so ist, muss man halt schauen.
Ein Thema für den Lupin-Podcast vielleicht, den wir im Februar, März irgendwann veröffentlichen werden, wo wir das ganze Franchise mit Experten, die davon Ahnung haben, eine ganze Stunde lang, vielleicht auch länger drüber reden werden. Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Ja. Dann, Oleg, du hast ja gesagt, jetzt musst du anfangen.
Was, noch kurze Zwischenfrage. Wurde vielleicht mal irgendwie gemunkelt oder angemerkt irgendwo, dass es vielleicht auch eine Serie oder einen Film zwischen Lupin und Kaito Kid geben wird?
Nö.
Gar nicht.
Sicher nicht.
Wäre mal aber interessant. Okay.
Ich überlege aber gerade, also Kaito Kid basiert ja auf Lupin, also auf der Romanfigur Lupin. Hm. Ist ja auch ein Gentleman-Dieb. Wird er nicht sogar so genannt? Kaito Kid, der Gentleman-Dieb?
Ja, 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 ja.
Dann basiert ja auch auf der Romanfigur Lupin, ganz sicher, ja.
Okay.
damit ist Olegs Bewertung um einen Punkt gestiegen.
6 von 10, Baby.
Du hattest vorher eine 5 von 10, Frechheit. Levi, was sagst du?
Ich schließe mich der Bewertung an und gebe ebenfalls 6.
Was war bei dir der Grund, noch einen Punkt mehr zu geben?
Dass ich von Anfang an bei 6 war. Und ich muss es ein bisschen abheben von unserem nächsten.
Er hat plus minus 1 gemacht, deswegen.
Jaku, deine Bewertung.
Also ich gebe dem ein bisschen besser. Ich fand die erste Folge sehr unterhaltsam und auch gut strukturiert aufgebaut. Deswegen gebe ich dem eine 7 von 10.
Dann fehlt nur noch ich. Ich gebe dem auch eine 7 von 10. Ich habe noch eine lustige kleine Geschichte, die ich erzählen kann. Ich saß neulich auf dem Sofa bei meinen Eltern. Beziehungsweise, besser gesagt, ich kam dazu, weil meine Mutter saß da schon. Und die hat gerade auf Sci-Fi hat die Captain Future geguckt. Und dann dachte ich so, diese Art, wie dieser Soundtrack komponiert ist, irgendwo erkenne ich das. Und dann kam irgendwann dieses Credits und dann stand da halt Yuji Ono. Und das ist der Komponist von Lupin.
Ja, nicht schlecht.
Also dann habe ich mir vorgestellt, ob es Sinn macht, meiner Mutter Lupin schmackhaft zu machen. Und dann fiel mir ein, der ist ja noch gar nicht aufs Deutsche synchronisiert. Was ein Scheiß.
Was eine Durchschnittsbewertung von 6,5 macht.
Bam. Für Captain Future?
Richtig.
Sehr gut. Damit Captain Future im Mittelfeld diese Season beim Anihabara Podcast. Oleg, will sich dein Anime im Mittelfeld einreihen?
Ich denke schon, nachdem es bei dir so viele Polizisten gestorben sind und sehr viele Geister entstanden sind, kommen wir zu Digimon Ghost Game.
Der war gut.
Der kommt mit 12 Episoden um die Ecke. Das Genre ist Action, Adventure und Fantasy. Ist halt von einem Originalwerk adaptiert und kommt vom Studio Toy Animation. Und den Simulcast hat sich natürlich Crunchyroll geholt. Ja, unser Mittelschüler Hero hat ein Gerät aktiviert namens Digivice, was ihr alle kennt, dem ihm halt sein Vater hinterlassen hat. Dadurch bekommt er halt die Fähigkeit, die Digimon halt zu sehen, die halt für die normalen Menschen eigentlich unsichtbar sind. Und an dem Tag lernt er halt das Digimon Gammamon halt kennenlernen und nachdem das halt passiert ist, ist er natürlicherweise dann in verschiedene Situationen halt verwickelt. Zum Beispiel, dass er als allererstes, so wie die Schüler es am Anfang gesagt haben, dass sie dem dem Mann mit dem zugenähten Mund begegnen. Das war witzigerweise dann Clockmon. Und später auch, dass die dem auch einem Mumienmann halt auch begegnen.
Lass mich raten, er heißt Mamimon.
Du bist schlau.
Du hast ihn schon weitergeguckt?
Nein, noch nicht, aber okay. Das wollte ich. Das wollte ich nachholen.
Levi, du hast den schon weitergeguckt. Heißt der Mamimon zufällig?
Müsste jetzt tatsächlich auch nachschauen, ich weiß es nicht auswendig. Ich versuche mich Mann. So wenig wie möglich mit dieser Serie zu befassen, wenn es genehm ist.
Okay, sorry, Oleg.
Ja, aber zusammengefasst wird auf jeden Fall Gamamon und Hero erhalten mit seinen Freunden. Genau. Boah, ey. Mit seinen Freunden Abenteuer erleben.
Ja, also Digimon, neuer, also nicht neue Flagge, beziehungsweise schon eine neue Flagge. Ja, ist halt die Frage, braucht die Welt einen neuen Digimon?
Vielleicht hat Digimon Adventure die Neuauflage 2020 Toei so sehr gefallen, dass sie direkt kam ja direkt im Anschluss, nachdem das alte fertig war. Da war nicht mal eine Woche Pause dazwischen oder so, sondern wirklich eine Folge folgt auf die nächste. Und dann haben sie das hier gemacht, wo ich nicht so ganz weiß, wer hier jetzt eigentlich so die Zielgruppe sein soll. Also nach der ersten Folge muss ich halt sagen, also früher das Digimon konnte man sich ja auch wunderbar als Kind ansehen, ja. Aber das hier, wenn ich das meinen Kindern zeigen, die ich nicht habe,
Deinem Hund.
meinem Hund zeigen würde, der würde wahrscheinlich irgendwo relativ traumatisiert zurückgelassen werden, weil in der ersten Folge haben wir ja dieses Glockenmon und dessen Lebensinhalt ist es quasi von Menschen die Zeit zu stehlen. Das heißt, der hat so einen fetten Vorschlaghammer und kloppt damit auf die Menschen drauf. In dem Moment kommt dann so ein Zeitstrahl, ja, und
Mit
die
ganz vielen Nullen
Menschen
und Einsen, ja.
altern, 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 bis sie irgendwie so fast zu Staub zerfallene Gerippe sind. Und also der Name ist hier in dem Fall tatsächlich Programm, weil Ghost Game ist ja irgendwie so Horror und so weiter.
Urban Legend, du.
Und darauf zielt es tatsächlich ab, einfach so ein Horrorelement, das hier reingebracht werden soll. Und Horror ist jetzt nicht irgendwie etwas, das ich Kindern zeigen würde.
Ich glaube aber eine weitere Serie von Toei Animation zum Beispiel, die auch selbe Zielgruppe im Prinzip hat, so Kinder, so 12 Jahre oder sowas, ist zum Beispiel ja GGG no Kitaro.
Ja, die habe
Und
ich nicht gesehen, aber erzähl.
ich habe das Gefühl, dass sie wirklich so ein bisschen hier Digimon mit Kitaro kreuzen. Weil bei Kitaro ging es auch sehr um diese urbanen Legenden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, diese Neuauflage haben wir auch die erste Folge hier im Podcast geguckt. Bestimmt habe ich es jetzt auf dem i irgendwie verlinkt, bei YouTube. Da ging es irgendwie um Leute, die auf so einer Kreuzung Selfies machen und dann zu Bäumen sich verwandeln. Erinnert ihr euch?
Ja, besser
Ah,
als wenn sie zu
ja, sag
alten
mir was.
Gerippe
Ja, ja,
werden,
ja.
hallo?
Ja, aber ich sag ja, also das ist eigentlich im Prinzip genauso gruselig wie diese Ghost Game Sachen. Auch irgendwie mit so ein bisschen mit einem modernen Touch, ne? Also, ne, dieser Clockman fragt halt, ne, wie viel Uhr ist es? Und dann drehen halt so die Zahlen auf den Handys durch und so weiter. Und es gibt ja auch noch, die wurden ja nur angeteasert bislang, die war ja noch nicht wirklich viel zu sehen im Anime, wird sich bestimmt nächste Folge ändern. Irgendwie so eine Influencerin, die hat auch
Ja,
irgendwie
ja.
so ein Charakter in dieser Serie zu sein
Ja, und
scheint.
Nummer 3 in der Gruppe ist dann dieser.
Silberhaarige
Ja, genau, der silberhaarige Edgelord, der da irgendwie so halt guckt, dass seine Mitschüler da im Wohnheim eben spuren. Da gibt es ja immer so einen, der dafür zuständig ist. Und der hat anscheinend ein starkes Chunibyo-Problem.
Worauf ich auf jeden Fall nur hinaus will, ich
Ja.
glaube, das sind so kleine Mini-Stellschrauben, die Ghost Game noch in den Griff bekommen würde. Dann würde ich sagen, dann ist es halt echt eine sehr, sehr gut gelungene Kinderserie. Auch die man sich als Erwachsener gut angucken kann. Im Vergleich ist Kitaro zum Beispiel wesentlich gerissener. Ich habe das Gefühl, dass die Charaktere hier halt bislang gar nicht im Fokus stehen. Und auch deren Intellekt nicht. Das ist ja auch so ein bisschen was ich bei Lupin meinte. Dass Sherlock Holmes jetzt diesen Intellekt in die Serie reinbringt und das Charisma. Kitaro hat das halt bei GGG no Kitaro gemacht. Und deswegen hat GGG no Kitaro gut funktioniert. Und hat auch so ein bisschen den Horror rausgenommen aus diesen Situationen. Weil du halt im Vordergrund so einen Jungen hattest, der halt mega clever ist. Und ich weiß nicht, aber unser Hauptprotagonist Hiro sieht nicht so aus, als wäre der so clever. Auch wenn der ja letztendlich diese Situation mit Clockman gut gelöst hat. Der hat einfach so einen Kastanienzweig irgendwie abgerissen, in diesen Strahl geschmissen und der flog dann ja als ausgewachsener Baumast auf Clockmon drauf und hatte Clockmon ja erschlagen. Eigentlich ist das clever.
Und tatsächlich war das ziemlich Braintime, aber ansonsten muss man halt sagen, es ist schwierig, gerade was unsere Protagonisten da angeht. Ich muss dazu sagen, ich bin auch schon weitere Folgen geschädigt und inzwischen sind wir wirklich bei dem Punkt angelangt. Digimon of the Week. Irgendwas
Ja.
passiert halt, dann kommt ein Digimon, wird zerstört und Welt ist fertig. Ja. The Story Progress quasi null.
Das war ja A bei der alten Serie auch so und B ganz, ganz viele
Fandest du?
Urban Legend. Ja. In der einen Folge haben die da irgendwie
was. Also ich meine, in den ersten 12 Folgen haben wir die komplette Geschichte mit Devilmon abgehakt.
Ja, aber.
Sehe ich hier jetzt gar nicht.
Aber eigentlich auch nur in 3 oder 4 Episoden, weil die anderen 5 Episoden, da waren die einfach in irgendeinem Dorf, wo irgendwelche anderen Digimon lebten. Etc.
Ja, wo die Eier geschlüpft sind. Ja, warum nicht?
Haben sie nämlich genug Schritte mit ihren Laufschuhen gemacht.
Aber wie gesagt, für Kinder würde es trotzdem überhaupt nicht funktionieren, weil in einer weiteren Folge, da werden Kinder entführt von so einem, Pumpkin-Digimon, von so einem Kürbis-Digimon.
Redest von Folge 3.
Genau, und da werden dann, weil dieses Digimon will unbedingt Freunde haben, den Kindern werden dann Kürbisse, ausgehöhlte Kürbisse auf den Kopf gesetzt, und während sie die Kürbisse auf dem Kopf haben, die quasi noch nur ausgehöhlt sind, werden dann da die Augen reingeschlitzt. What? Kann man so machen? Oder in einer weiteren Folge kommen sie dann mit so einer Semi-Gesellschaftskritik, wo so ein Digimon auftaucht. Also hier unser Wohnheimleiter ist der übelste Hacker. Hat sich mal in die Bankautomaten der kompletten Region reingehackt, aus Versehen mehr oder weniger, und wird dann von dem Digimon, das erst später dann zugesprochen wird, wird es eben ausgenutzt, dass die Leute nicht mehr Geld abholen können. Und dann kommt so ein Hirsch-ähnliches Digimon daher, das eben den Geldfluss wieder laufen lassen will, weil so eben der Kapitalismus funktioniert, irgendwie sowas ähnliches. Also wirklich so ganz unterschwellige Gesellschaftskritik an der ganzen Sache, wo ich mir denke, es ist total schlecht umgesetzt und komplett die falsche Zielgruppe.
Ich hab da aber zwei Fragen zu. A, Izzy hatte doch gar keine grauen Haare. und B, die ernstere der beiden Fragen. Aber ist das nicht eigentlich, sag ich mal, sehr kindgerechte Fantasie? Quasi, also was ich als Kind, habe ich mir jetzt nicht vorgestellt, mich irgendwie in Banken reinzuhacken, aber wenn ich, sag ich mal, mit Technik mehr aufgewachsen wäre, dann vielleicht schon.
Und dass du dann von einem Digimon aufgehalten wirst, als du die Konten der Nachbarn leer räumen wolltest.
Hey, ja, natürlich, locker. Also, so funktionieren doch Träume.
Deine Nachbarn tun mir gerade sehr leid.
Auch, die Sprache ist ja total kindgerecht. Dass zum Beispiel der Vater so sagt, hey, kümmere dich gut um deinen neuen kleinen Bruder. Weil so reden ja effektiv halt Eltern mit Kindern. Hm. Und ich glaube, das sind halt sehr, sehr viele Sachen, die halt so Kinder in ihrer Lebensrealität abholen.
Ja.
Und ich habe das halt wirklich das Gefühl, dass sie sich sehr viel Mühe machen, die Lebensrealität von Kindern abzubilden. Weil das war eine der Stärke von Digimon Adventure.
Genau.
Du redest gerade von dem Vater, der quasi seinen Sohn allein zurückgelassen hat.
Der Gag war so gut.
Im Alter von 6 oder 7 Jahren zur Einschulung, glaube ich, war das.
Ja, aber der Gag war trotzdem da. Er öffnet die Tür, kommt rein, sieht, eigentlich war da mein Vater. Und dann verschwindet er wie so wie eine Animation. Zack, ja, da ist ein Boden im Loch. Der ist wieder da. Ja, da ist wieder ein Boden im Loch.
Da ist einfach so ein Ausschnitt, so ein kugelförmiger Ausschnitt in seinem Arbeitszimmer, das so halb über seinen Schreibtisch drüber, halbe Schreibtisch ist quasi weg und Teil vom Boden ist weg, ja gut.
Ja, aber was auch ganz cool ist, ist ja die, ich nenne es mal eine Neuinterpretation der Digivices, dass die wie die Xiaomi-Mi-Bänder aussehen, so komplett schwach und er erstmal versucht, ja, ich stecke erstmal den Stick rein.
So kompletten Datensticks da rein, ja, probiert erstmal alle aus.
Und ich saß da und dachte mir so, was? Okay.
Er hat eigentlich nur noch der Gag gefehlt, wo er versucht hat reinzudrücken, es nicht reingepasst hat, er es umdreht, es nicht reinpasst. Und dann
ja.
das wäre tatsächlich wieder witzig gewesen. Ja. Das hätte ich gefeiert.
Nee, aber ich finde den Ansatz auch cool, so wie Dimbulas gesagt hat, dass dieser moderne Touch halt drin ist mit 7G, ne? Ganz wichtig. Dass wir hier auf jeden Fall überall solche Hologramme halt haben und dass die Digimon wirklich als Hologramm da sind, aber nicht von den Leuten direkt gesehen werden, weil in den anderen Digimon-Teilen hat man sofort, wenn die Welt unterging, haben die alle gesehen, dann kommt ein fettes Vieh, zerstört einen Berg, zerstört die ganze Stadt oder fliegt drumherum, sondern hier braucht man anscheinend diese Sonderfunktion, den Hero halt hat, nachdem er diesen vierten Stick oder was auch immer er reingesteckt hat, damit er Gammamon halt sehen kann. Entschuldigung, drei.
Ja. Ja, und der Vater hat dann so ein bisschen halt auch, ist ein Plot-Device, klar, hat dann halt so ein bisschen die Funktion wie so ein bisschen wie Genai in Digimon Adventure, dass er halt einfach quasi dieser Forscher ist, der dir hin und wieder mal Infos braucht, wenn du sie halt brauchst, gerade.
Piero wird von seinen Eltern auf jeden Fall sehr geliebt.
Ja.
Der Vater ist weg, die Mutter ist die ganze Zeit arbeiten.
Perfekt.
Aber sie haben ihm einen Digivice hinterlassen, mit dem er diese Hologramme materialisieren kann. Das ist doch eine tolle Erfindung.
Und er hat ein Loch im Zimmer.
Das ist das Zimmer seines Vaters.
Ach so, stimmt. True. Ja.
Ich höre so ein bisschen raus, ob wir zum Fazit kommen wollen. Also mit Fazit meine ich einfach Bewertung.
Ja.
Jaku, fang du mal an.
Ja, also ich fand ihn wirklich ganz nett. Bisschen spooky für einen Digimon-Teil, aber ich fand ihn trotzdem okay. Und ich denke, wenn man das als Kind schaut, ist man da jetzt auch nicht wirklich negativ von betroffen. Ist halt. Ich glaube, noch eine kurze Frage noch, weil Livi hat ja, hast du ja schon weitergeschaut, was mich ein bisschen halt gestört hat, aber ist natürlich ja klar, ist halt eine Kinderserie. Am Ende wird die Welt ja immer gerettet. Also hier in der ersten Folge zum Beispiel war es ja so, dass die Leute, denen die Zeit geraubt wurde, die werden wieder, also die Zeit wird denen ja wieder zurückgegeben, als böse Digimon besiegt wurde. Es ist in den anderen Folgen ja auch immer so, dass dann quasi die Opfer der Digimons dann quasi immer alle befreit werden von den Problemen, die sie ereilt haben.
Ja, also das man, in weiteren Teilen wird den Menschen mehr oder weniger nichts angetan, so wie im ersten, von dem her, also bei dem Pumpkin-Digimon, da werden die einfach nur befreit, oder bei dem Mami-Digimon und da wird nicht weiter auch drauf eingegangen irgendwie, wie jetzt die Opfer jetzt die ganze Situation erlebt haben oder wie sie jetzt damit umgehen oder ob sie, keine Ahnung, ihre Erinnerung verlieren oder so, wird tatsächlich nicht erklärt.
Weil wie wir aus unserer kapitalistischen Welt wissen, der Schwache zählt nicht.
Jetzt muss ich auch noch mal kurz, Neji, was war, Jakob, was war deine Note?
Es war 5 von 10.
5, okay.
Levi, willst du gleich weitermachen?
Ich gebe dem Ganzen eine 4 von 10. Also für jede weitere Folge würde die Bewertung jetzt einen Punkt runtergehen, da wir nur die erste bewerten, bleibt es bei der 4.
Das heißt, bei Folge 12 bist du dann bei einer minus 8 von 10?
Das könnte passieren, wenn es in dem Schema weitergeht.
Und wenn du daraus quasi, wie heißt es nochmal? Wenn du so zwei Striche links und rechts dran hast,
Betrag.
genau den Betrag nimmst, dann hast du eine 8 von 10. Und das ist deine
Nein,
Note.
ich verzichte. Vielleicht höre ich auch bei der Null einfach auf.
Neji, was ist, geht bei dir so punktemäßig?
Ich muss sagen, so wie du es gesagt hast, dass es halt kindgerecht gemacht ist und auch genauso wie die Aussprache das fand, dass da konnte ich das halt mitlesen, wenn man halt mit seinen Neffen auch sehr viele Kindersachen halt guckt. Da habe ich das halt auf jeden Fall identifiziert und deswegen finde ich von der Umsetzung für die erste Folge gebe ich dem eine 7 von 10.
Ich werde ihm auch eine höhere Note geben als die beiden anderen hier. Ich gebe ihm eine 6 von 10. Das ist das erste neue Digimon, das ich interessant finde.
Genau, danke.
Ich mag halt Nostalgie nicht. Diese Serie wurde ja angekündigt zusammen mit diesem Movie Digimon Adventure 02, halt der Fortsetzung von dieser Digimon Adventure Reboot-Serie da. Und ich finde das hier, also mit einem irgendwie einem Konzept, das es halt schon so gibt, aber halt noch nicht so im Digimon-Franchise, finde ich einen viel besseren Ansatz, als einfach die Nostalgie-Schiene zu melken. Und ich finde das Konzept halt auch stärker als bei ganz vielen anderen Anime, die sich um urbane Legenden drehen. Wir haben zum Beispiel, glaube ich, vor ein, zwei Seasons Other Side Picnic geguckt, der bei Aniverse im Simulcast lief, falls ihr euch erinnert, diesen zwei Mädchen, die eine wacht in so einer Pfütze auf, so irgendwie in einer anderen Welt und so, und dann hat das andere Mädchen so eine Waffe und so und irgendwie streifen die durch diese Welt und so. Genau. Aber um es kurz zu machen, Digimon ist besser als das. Ihr müsst euch halt nur damit anfreunden, dass es jetzt keine Digidex-Anblendung mehr gibt und gibt es Evolution-Szenen noch?
Doch,
Digitieren
doch,
die?
gibt es ab Folge 2 gibt es die wieder.
Echt schade.
Mhm.
Okay, dann gebe ich ihm doch nur eine 5 von 10. Nein, rechne mit der 6.
Wir bewerten nur die erste Folge, Dimbula. Da deine 6 steht.
Diese Regeln habe ich nicht gemacht.
Wir sind trotzdem bei einem Durchschnitt von 5,5.
Naja, sagen wir es so, nachdem Levi jetzt Digimon gesehen hat, ist er jetzt nicht suizidgefährdet, oder?
Nicht direkt.
Okay. Anders als der Protagonist von unserem nächsten ADW.
Oh! Toll, den Müller. Mach halt alles kaputt.
Ja, und die Rede ist natürlich von Platinum End. Wir jetzt sogar 24 Folgen haben. Ist ein Drama, Supernatural Anime. Ist eine Manga-Adaption vom Studio Signal MD. Und das Simulcast gibt's bei Crunchyroll und Wakanim. Um mal schön sowas zu sehen. Und ja, worum geht's denn eigentlich in diesem Anime? Und zwar geht's um unseren Hauptcharakter Mirai. Der ist gerade mit seiner Mittelschule fertig und sollte eigentlich seinen Abschluss feiern, wie alle anderen Klassenkameraden. Aber wir merken sehr schnell, dass er, ja, vom Leben nicht gerade sanft angefasst wurde. Und seine Familie ist nämlich verstorben. Und er musste quasi bei seinen Verwandten dann unterkommen, als er, weiß nicht, 6 Jahre war oder so, noch im Kindergarten war oder sowas. Und ja, da wird er halt nicht so gut behandelt. Und am Tag seines letzten Schultags in der Mittelschule entschließt er sich jedoch dann zu sagen, okay, das Leben hat für ihn keinen Sinn mehr und will sich halt umbringen. Will er von dem Hochhaus springen. Und als er dies dann tut, wird er gerade noch so gerettet von einem, ja, nennen wir es mal Engel, so wie die sich da nennen, und bekommt dann quasi Kräfte, mit denen er quasi sein Glück wiederfinden soll, damit er ein schönes Leben hat und eventuell vielleicht sogar noch Gott werden kann später, aber ja, dazu noch mehr.
Ich fand es sehr interessant, weil eben der Engel gibt dem jungen Mirai ja quasi die Fähigkeit, also drei bekommt er. Die eine ist zu fliegen, ja gut. Und dann halt auch eben so schnell zu sein, dass er quasi sämtliche Sachen stehlen könnte. Zum Beispiel ein Brot, zum Beispiel Geld. Die nächste Fähigkeit ist dann, dass er quasi einen Menschen abschießen kann mit einem roten Pfeil, der sich dann unsterblich in ihn verliebt und tatsächlich dann auch alles für ihn machen wird.
Tatsächlich eigentlich eher sterblich in ihn verliebt, weil wenn Mirai sagt, bring mich um, dann bringt sich die Person um und dann ist sie unsterblich.
Der Wortwitz gefällt mir tatsächlich. Und die dritte ist dann, dass er quasi den weißen Pfeil hat, mit dem er dann, ohne dass die Leute sich vorhin in ihn verlieben müssen, einfach direkt umbringt, den direkten Weg fahren kann.
Sie schlafen ein.
Nein. Oder? Oh, nein.
Ich weiß es nicht. Ich weiß,
doch, die hat das so formuliert gehabt, dass die zu 100% direkt sterben und zu 100% direkt, als ob sie einschlafen würden. Das war ihre Beschreibung.
Ich weiß nicht mehr. Ich habe die letzte Szene tatsächlich nicht mehr so im Kopf. Da benutzt der andere, benutzt den weißen Pfeil, ja.
Da schlief nicht ganz nicht ein, wie man es sonst kennt. Ja, also da ist schon blutüberströmt, wie ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich glaube, der Engel tut aber eh alles so sehr, also der Charakter von dem Engel, alles sehr verharmlosen auch.
Ja, das finde ich total interessant. Synchronsprecherin Yui Oguba,
das stimmt aber auch,
ja. Die hat eine total süße Stimme.
Ja,
Und das passt richtig zu einem Engel total. Aber was, also wenn du halt zuhörst, was dieser Engel so von sich gibt, die verleitet Mirai die gesamte Folge lang zu irgendwelchen Straftaten, weil dieser Engel halt ein komplett anderes Moralgefüge ist. Aber das ist auch nicht das Einzige. Irgendwann hinterher in diesem Hotelzimmer, nachdem Mirai ja seine Familie, also seinen Onkel und seine Tante getötet hat, sagt der Engel ja quasi...
Nur seine Tante, also...
Dass er jetzt auch noch seinen Onkel und deren Kinder töten könnte, weil dann würde der ja an deren Erbe kommen und hätte dann wieder Geld.
Ja, was sowieso sein Erbe gewesen wäre. Korrekt. Also quasi nur die Moral der Onkel-Tante umgekehrt angewendet.
Sollten wir noch sagen, dass der Onkel und die Tante seine Eltern umgebracht haben, halt einfach, um an das Geld zu kommen von...
Um an das Geld
Familie
zu kommen, ja.
Und seinen kleinen Bruder. Gott bewahre. Also, tat er ja nicht. Nee, aber warum ich sage, Levi, dass ich gar nicht so das Gefühl habe, dass das so ein Battle Royale ist. Und ich schäme mich ein bisschen, das zu sagen, aber wenn ihr Battle Royale halt gucken wollt, dann guckt halt lieber irgendwie Mirai Nikki.
Ja. Das kam mir nämlich auch in den Sinn. Gerade als es darum ging, so Gottesanwärter und so Fähigkeiten und so weiter, das hat mich so extrem stark an Mirai Nikki erinnert. Kein Scheiß.
Genau, aber wenn du halt mal so schaust, wie das halt noch, also ich kenne auch den Manga, von daher habe ich einen kleinen Wissensvorsprung, wie das halt so abläuft.
Von Platinum End oder von Mirai Nikki?
Sowohl als auch, aber Platinum End.
Okay.
Dann habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass es halt weniger so ein Battle Royale ist und einfach so ein Katz-und-Maus-Spiel, dieser Metropolimann, den wir in den letzten Sekunden sehen. So ein Typ halt in so einem, sag ich mal, metallischen Mecha-Power-Ranger-Suit irgendwie, der jagt ja einfach die anderen Gottesanwärter. Und das ist ja kein Battle Royale, wenn einfach einer alle jagt. Dann ist es halt eher so ein Katz-und-Maus-Spiel wie in Death Note. Haben wir schon gesagt, dass der Manga Platinum End vom Death Note-Duo ist? Jetzt wisst ihr es. Ich habe übrigens noch mal mir die Stelle gerade angeguckt, Oleg. Der Typ, der den weißen Pfeil abbekommen hat, der blickt so quasi wie so ein Charakter aus Jojo mit der Zunge heraus, liegt halt sehr qualvoll sterbend am Boden. Ich glaube, er ist nicht friedlich eingeschlafen.
Und doch, und danach ist er friedlich eingeschlafen.
Egal. Wollen wir ein bisschen über die Machart reden? Jakob, willst du anfangen?
Nö. Nee, Spaß. Mit der Machart meinst du, okay, ja, also ist ganz fein gemacht, ist jetzt nichts Besonderes, aber jetzt auch nichts Schlechtes in meinen Augen, also hat gute Animationen teilweise, jedoch finde ich, es ist manchmal, es spielt halt nicht an vielen Orten, die erste Folge ist leider das Problem, also, er fliegt halt einmal kurz durch die Gegend rum, das sieht alles ganz cool aus, jedoch, aber wenn er halt, das ist in den meisten Fällen in irgendwelchen Gebäuden drin, dann sind die Kulissen jetzt halt nicht so spannend in meinen Augen, aber sonst, also müssen wir ein bisschen mehr sehen, finde ich, um das wirklich gut beurteilen zu können, wie es jetzt da quasi so, ob sie das Potenzial jetzt da jetzt nutzen, was sie da sonst gezeigt haben.
Es ist echt ein bisschen traurig, das ist der Einzige, wenn er den Manga kennt. Stellt euch so ein bisschen vor, diese Engel, wie du die in dem Manga zeichnest. Im Manga sehen die so ein bisschen aus wie, sag ich mal, so griechische Statuen, so ein bisschen. Weil.
Wurden sie nicht am Anfang so dargestellt?
Im Ending, also beziehungsweise im Opening wurden sie so dargestellt.
Ah, okay.
Ich weiß gar nicht, ob die auch, ja doch, stimmt tatsächlich, auch im Anfang vom Anime, du hast völlig recht, Oleg. Hm. Aber ich verstehe natürlich, warum, weil, also versuch mal halt eine Statue, eine griechische Statue so zu animieren, so, das ist halt sehr schwerfällig, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie aus Stein ist, keine Ahnung, was weiß ich.
Marmor.
Gips.
Und das zieht sich irgendwie, finde ich, durch diesen ganzen Anime, dass die sehr, sehr viele eigene Entscheidungen getroffen sind. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Weil gerade, ich weiß nicht, wie es euch geht, habt ihr dem Mirai seinen Charakterwandel quasi abgekauft? Also da ist ja quasi am Anfang, will er sich ja umbringen. Und dann kommt dieser Moment, wo er seine Tante mit dem roten Pfeil beschießt und dann sagt hier, ich wünschte, du würdest sterben und sich die Tante dann halt umbringt aus Liebe für ihn. Und dann in dem Moment irgendwann, nachdem so ein bisschen quasi diese Situation erstmal vorbei ist und der erste Schock, entschließt er ja quasi, dass er leben will. Unbedingt. Und das ist ja schon ein krasser Wandel.
Ja, der hat seine Kindheitsflashbacks, dass seine Mutter war es, glaube ich, die gesagt hat, oh, ich wünsche mir, dass du ein glückliches Leben führst. Daran erinnert es sich dann und dann versucht er das quasi umzusetzen.
Wie fandest du den Charakterwandel?
Schwierig. Also im Prinzip, er wurde ja von dem Engel gerettet. Ich denke mal, dass weitere Selbstmordversuche in dem Fall, hat er sich vielleicht zu dem einen eingesehen, dass es keinen Sinn macht. Auf der anderen Seite fand ich jetzt, am Anfang war er auch noch sehr stark vehement dagegen. Da hat er sich quasi damit abgefunden, dass er nicht sich selber umbringen kann, aber dass sein Leben halt immer noch scheiße ist.
Genau.
Da konnte ich es noch irgendwo nachvollziehen, aber irgendwann, als er dann quasi seine Tante umgebracht hat, ich finde, er ist ein bisschen zu stark. Ich meine, in dem Moment, wo er quasi sich seine Tante und Onkel zumindest mal ein Stück weit entledigt hat, weil er jetzt auf eigenen Beinen da nicht mehr in der Familie leben muss, zumindest mal ein Stück weit kann ich es nachvollziehen, dass er jetzt so ein bisschen mehr Zukunftsgedanken hat, aber dass er sich dann quasi so irgendwie 180 Grad dreht und sagt, ich werde jetzt ein glückliches Leben führen, das ging mir zu weit.
Und dieses Problem hatte ich halt auch immer, sorry Oleg, kurz einen Satz, hatte ich auch immer im Manga. Im Manga habe ich es überhaupt nicht verstanden, wie er sich so schnell wandeln konnte. Und hier zum Beispiel mit ihm quasi synchronisiert, aber halt auch mit diesen Rückblenden, die sind im Manga halt an einer anderen Stelle, weil diese Charakterin Saki quasi wesentlich später auch erst eingeführt wird im Manga. Habe ich den Charakterwandel irgendwie, glaube ich, verstanden. Weil das Sounddesign ist auch ein großer Grund dafür. Quasi immer, wenn irgendwas abgeschossen wird oder irgendwas einschlägt, gerade von diesen Fähigkeiten, gibt es immer so ein richtig krasses Wumms, was dir so in den Augen auch schon so ein bisschen wehtut und so. Und ich glaube, das alles hat
dazu. Die Wumme schon wieder.
Ja. Und ich glaube, das alles hat so ein bisschen dazu geführt, dass ich ihm das abkaufe mittlerweile. Im Manga habe ich mir das nicht abgekauft. Dass er jetzt glücklich ist.
Finde ich interessant. Also, wie gesagt, die 180 Grad ist mir zu hart.
Wir müssen aber auch jetzt Oleg sagen lassen.
Okay,
der Oleg, ist schon bitte. So lange zurück.
Das erinnert mich gerade an Chris, so dieses. Ich mache einfach weiter. Okay. Genau, also ich greife da kurz mal auf. Nachdem seine Kindheit ja so richtig krass war, also nachdem er so abgestumpft wurde, er verprügelt wurde, er so richtig scheiße behandelt wurde, wurde er gefühlsmäßig komplett kaltgestellt. Ne? Und nachdem seine Tante halt er halt diesen roten Pfeil reingerammt hatte und diesen absolut heftigen emotionalen Schub ja bekommen hatte. Und ich muss sagen, sein Humor ist ja dort auch so in dem Bereich etwas trockener. Also, dass man ihm das jetzt sofort abkauft, weil er jetzt nicht solche nachdenklichen Schwenker halt jetzt in der ersten Folge gebracht hat, wo man so vielleicht Zweifel hegt, wofür er sich halt auch entschieden hat oder worüber er auch nachdenkt, ob es halt auch Sinn ergibt. Und deswegen fand ich, genauso wie du es dem Bulla gesagt hast, einfach nur gut, dass nachdem diese Flashbacks und alles halt gekommen sind, er dann gesagt hat, yo, doch, ich kann glücklich werden, das ergibt jetzt Sinn für mich. Und deswegen finde ich, das haben die echt gut verkauft.
Mir fällt übrigens gerade auf, ich sagte ja eben, dass dieser andere Gottesanwärter, den dieser Metropolimann tötet, dass der so ein bisschen aussieht wie so ein Gestorbener aus Jojo. Ich sehe gerade Regisseur Hideya Takahashi, Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind. Oh mein Gott, ey.
Diese Parallelen
schon. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt, aber es fügt sich alles zusammen. Weil so eine andere Sache zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das aus den News mitbekommen habt, der Anime hat zwei Hälften und das, was jetzt neu ist, quasi, dass bei der zweiten Hälfte ein anderer Regisseur Regie führt, nämlich Kazuchika Kise. Das ist der Regisseur von Ghost in the Shell Arise, beziehungsweise Ghost in the Shell The New Movie, also der überarbeiteten Fassung quasi von dem Original von Mamoru Oishii. Und das fand ich lustig, weil im Opening war so eine Szene, wo quasi Mirai so halbtransparent als Silhouette über einer Stadtkulisse quasi in die so hineinschwebt. Und das ist ja die Eröffnungsszene aus Ghost in the Shell, wo, falls ihr euch erinnert, ich weiß, keiner der Anwesenden hat Ghost in the Shell geguckt. Nee, doch, Jaku, du, oder?
Ja.
Oh, Gott sei Dank, ich hatte gerade richtig Angst. als hier Major Motoko Kusanagi ja quasi sich durch das Fenster zurück, nach draußen wirft und sich dann quasi so mit ihrem Cloaking-Device halt so unsichtbar macht und so. Daran hat mich dieses eine Bild quasi im Opening erinnert. Und das ist auch 100 pro ein Easter Egg. Das gefällt mir richtig gut, dass die Macher irgendwie anscheinend Bock haben auf diese Anime-Adaption. Die machen das anscheinend nicht nur als Job, die machen das, weil die irgendwie eigene Ideen haben und haben Bock drauf. Das ist mein Eindruck, glaube ich.
Ich bin mal doch gespannt, da wie die das halt fortsetzen auch. Ich meine, okay, gut, wenn du schon mal den Manga kennst, dann weißt du es natürlich ja. Ich gehe mal stocktark davon aus, dass sie sich auch da sehr stark an den Manga orientieren. Aber ja, von der ersten Folge kann man schon sagen, ist ein bisschen gespannt. Zum Thema mit seinem Charakterwandel bin ich, glaube ich, weiß nicht, ich klang alles so, als ob mir davon recht überzeugt wird. Ich habe ein bisschen Probleme damit.
Nein, nicht komplett.
Ich hatte noch ein bisschen noch Probleme damit. Aber das ist eher so der Punkt, wo ich dann sage, dass das halt in den nächsten Folgen wahrscheinlich ja aufgegriffen wird und weiter daran gearbeitet wird. Oder Dimble, oder ist jetzt wirklich Apollo, es wäre plötzlich ein neuer Mensch und sagt sich, jo, heute bin ich happy. Erstmal hole ich mir einen Kaffee jetzt und dann starte ich in den Tag und keine Ahnung, tu, weiß ich nicht, was man. Oder ist es immer noch am Zweifeln, halt immer noch diese Selbstmordgedanken oder irgendwie sowas in der Art.
Also er findet irgendwann schon so einen Sinn im Leben. Also ganz spoilerfrei ausgedrückt. Aber er ist halt quasi nach dieser Szene, nach dieser Schockszene, sitzt er dann ja auch sehr depressiv wieder im Hotelzimmer. Und also er ist erstmal wieder weiter dieser depressive Typ.
Ja. Ja, gut. Ist auch gut so. Also,
das,
ja.
Deswegen zum größten Teil, ich meine, es war auch schnack, schnack, ein einschneidendes Erlebnis. Und kann ich schon gut nachvollziehen, dass man sich auch ändert.
Das Einzige, was hier eingeschnitten worden ist, ist die Halsschlagader von der Tante.
Was du nie sagst. Aber das, ich meine, wie gesagt, er hat sich dann auch quasi von der großen Problematik, von der allergrößten Problematik in seinem Leben losgelöst und Erinnert sich auch wieder an die glücklichen Erinnerungen aus seiner Kindheit.
Wollen wir jetzt den Bewertungen kommen?
Ja, wollte auch gerade sagen, also wenn ihr auch glücklich sein wollt, schaut euch den weiter an. Wenn ihr lernen wollt, wie man glücklich wird, da gibt es ein paar Tipps.
Ich glaube, es gibt bessere Anime dafür.
Ich glaube, du musst nicht da zuerst suizidgefährdet sein, Jakob. Also, alles gut.
Ja, aber das ist halt so ein How-To halt, ja. Das ist halt so Folge 2, dann macht er das und das.
Ich meine, was sie nicht gemacht haben, ist den Typ auf dem Boden aufklatschen lassen und zack, wir haben einen neuen Isekai.
Ja! Boah, das wäre geil, ey.
Was?
So. Das habe ich gesagt.
Und alle so voll schockiert. Das hätten wir dir nicht zugetraut, Oleg.
Oh.
Welche Bewertung hätten wir dir nicht zugetraut?
Ich muss sagen, die erste Folge hat einen emotional mitgenommen. Also, wenn man das sich aktiv gut anschaut und konzentriert und nicht nebenbei, kriegt er von mir eine 8 von 10.
Siehst du, die 8 von 10 wird dir nicht zugetraut.
Tatsächlich nicht, nein.
Levi, wie sieht's bei dir aus?
Ich dachte eher, dass Neji so in meinem Bereich ist, weil ich gebe dem eine 7 von 10.
Vielleicht ist Jaku ja in deinem Bereich.
Also, ja, ich bin tatsächlich nee, ich bin in Levi's im Bereich. Auch eine 7 von 10. Ich fand das ganz okay.
Da bin ich auch so in etwa. Ich gebe ihm eine 6 von 10. Vielleicht liegt das so ein bisschen auch daran, dass ich halt das Werk halt einigermaßen kenne, woran ich mich zum Beispiel extremst gestört hatte. Falls ihr euch an Death Note erinnert, da hat Light ja immer so spielerisch sich die Regeln dieses Death Note selber beigebracht. Und hier hast du halt irgendwie einen Engel, der diese Regeln halt erklärt und halt auch so ein bisschen erklärt, wie es ihm gerade passt. Also gerade auch die erste Szene so, wo der Engel sagt so, hey, willst du lieber den roten oder den weißen Fall? Und Mirai sagt, ich hätte gern beide. Und der Engel dann sagt, ja, okay, hast du beide. Und
Okay.
irgendwann später ist es ja dann genauso. Ach, ich hätte dir das erklären müssen, wie dieses Gottesanwärterspiel funktioniert und dass du jetzt Teilnehmer daran bist. Ja, dann mache ich das halt jetzt. Und das fand ich irgendwie sehr unorganisch. Das, also gerade halt auch mit dem Vergleich zu Death Note.
Durchschnittsbewertung 7.
Echt? Bei einer 6, 5, einer 8 und 2 7?
Eine 8, eine 6, zwei 7.
Ich habe eine 6,5 gegeben.
Du hast 6 gesagt.
Ich habe.
Nee, du hast 6 gesagt.
Du hast garantiert 6 gesagt.
Okay, aber ich habe 6,5 gemeint.
Dann wären es.
7,125. Und du merkst.
Ich wollte nicht sagen, vorhin, als wir es zusammen geguckt haben, da schwankte er nämlich noch zwischen 6,5 und 7. Und jetzt
Oh
gibt er
gut.
denen eine 6 und ich dachte mir so, okay, er ist aus irgendwelchen Gründen, Manga-Kenntnis oder sowas, hat das erklärt, ist dann auf die 6 runtergegangen. Ich hab's akzeptiert.
Ich fand es sogar lustig, dass du anscheinend so geschockt warst, dass du halt sogar zum Rechnen der neuen Durchschnittsnote länger gebraucht hast als ich.
Ja,
Das passiert dir sonst nie.
das kam tatsächlich irgendwie ein bisschen blöd.
Pass auf, was auch blöd kommt. Unser letzter Anime, weil dann ist unser Podcast gleich schon wieder vorbei.
Das ist ja furchtbar. Aber
Oh
das macht
mein
nichts. Wir
Gott.
kriegen das hin. Der letzte Anime geht wieder um die Woman, um Sakugan.
Sakuk.
Bekommt 12 Episoden, Genre-Text Adventure Sci-Fi, adaptiert von einer Novel vom Studio Satellite. Simulcast bei Crunchyroll. Wir schreiben das Jahr unbekannt in einem Land lange, lange vor unserer oder nach unserer Zeit. In einer gewissermaßen Dystopie. Die Welterklärung ist ein bisschen komplex, sag ich mal. Und zwar, wir befinden uns in einer Kolonie, die irgendwo auf jeden Fall unter der Erde liegt, wie wir wissen, weil das so einen richtigen Himmel gibt es nicht. Die ganze Kolonie ist durch eine Kuppel abgeschlossen. Und in dieser Kuppel leben die Menschen, ja, also man hat halt überall so Rostflecken an den Wänden und alles ist irgendwo so ein bisschen eingerissen, alles ist irgendwie so ein bisschen, wie gesagt, eben dystopisch aufgebaut. Dort lernen wir den Vater Gagamba, nee, das ist jetzt keine Gurke, Cucumber in ihrer Midlife Crisis, sondern der heißt tatsächlich so und seine Tochter Mempu.
Pass auf, Gagamba könnte auch quasi einfach eine sehr lustige Gurke sein, weil ihre ersten drei Buchstaben sind ja der Gag.
Die Gag-Umba, genau. Gagamba.
Fast so lustig wie die Wortspiele zu den Namen, die die Charaktere in dieser Folge gemacht haben.
Ja, also mit den Namen gehen sie auf jeden Fall nicht sehr sorgfältig um. Sie benennen sich gerne mal um. Natürlich wissen sie, wie sie heißen, aber sagen wir mal, Vater und Tochter haben ein sehr interessantes Verhältnis zueinander. Irgendwie, sie lieben sich, aber was sich liebt, also es ist so eine, ich will nicht sagen, sie hassen sich, aber sie gehen sich gegenseitig irgendwo auf den Keks. Auf jeden Fall, diese Welt ist irgendwo im Untergrund und ihr Lebensunterhalt verdienen sie damit, dass sie Mineralien aus dem Boden schürfen. Und in diese Idylle hinein, also sie sind in einem Labyrinth drin, gibt es eben auch noch so andere Personen, die nennen sich Marker, die eben quasi so das Labyrinth außenrum erforschen und kein Mensch außer dieser, wie ist der, Ululup,
ja genau, stimmt.
Der hat es anscheinend erforscht, aber der soll nur eine Legende sein.
Ist es nicht eine Frau?
Oder eine Frau, genau. Sie ist auf jeden Fall eine Legende.
Nee, vielleicht ist sie auch keine Frau, vielleicht habe ich das auch nur angenommen, weil ja quasi diese legendäre Abyss-Erforscherin war ja die Mutter quasi von...
Die spielt auch mit.
Rico, genau. Das sind auch die Parallelen, die ich dazu hatte, eben an Made in Abyss. Wir haben hier wieder ein Labyrinth, das quasi mit diesen Mark-Bots erforscht wird.
Genau. Und diese einzelnen Mark-Bots sind irgendwie bestimmte Landschaften oder auch vielleicht auch Kolodien und Kuppeln, wer weiß.
Ich hatte auch so ein bisschen das Feeling, weil also das Setting ist ja ähnlich wie halt mit Tengentop und Gurren Lagann.
Ja, auch die Animation, das sieht richtig aus wie Trigger. Auch
und da habe ich mich echt schon so ein bisschen gefreut, so, aber ein bisschen...
Lass mich raten, der Drache. Der Steindrache.
Ja, zu den Drachen kommen wir noch später. Ja.
Was hat dich denn sonst noch gestört? Also mir würde jetzt persönlich nur der Drache einfallen.
Also mich hat das Pacing ein bisschen, war mir ein bisschen so zu...
Ja, okay.
Also,
okay.
Hat sich halt
ich dachte, wir sind jetzt rein bei der Animation, aber das Pacing kann ich dir tatsächlich zustimmen.
Kann ich nicht verstehen.
Warum? Ich fand, in der ersten Folge war das viel zu, also dieselbe Thematik wurde einfach permanent wiederholt und wiederholt, dass sie halt ein Marker werden will und dass der Vater halt nein sagt, wurde halt in 5 verschiedenen Formen wiedergegeben. Also da hätten es auch 3 getan, finde ich.
Ich weiß nicht, ob das nötig war. Also ich versuche mich an die ganzen Situationen gerade zu erinnern. Bei einer dieser Situationen, da wurde dann halt ja, sag ich mal, einfach, da war das in so einem Minenarbeiter-Bot, den sie halt auch irgendwie, glaube ich, selber entwickelt hat oder so. Da wurde der quasi, hatten die einmal dieses Streitgespräch, dass sie ja Marker werden will. Und das wurde dann quasi genutzt, um den Arbeitsplatz einzuführen. Ein anderes Mal, als sie darüber geredet hatten, da war ja quasi diese Linda, die ja mit ihrem Vater zusammen so ein Marker-Bot-Duo bildet.
Genau.
Da wurden die beiden eingeführt in so einer Situation. Das heißt, es wurde quasi eigentlich immer noch irgendwas anderes, haben diese Szenen erfüllt, außer halt zu zeigen, dass sie unbedingt Marker werden will. Deswegen glaube ich, hat mich das nicht so gestört.
Aber ich fand trotzdem, dass das Pacing gerade von Folge 1, also wenn man die weiteren Folgen ansieht, da wird sehr viel, viel geredet. Und Story Progress ist tatsächlich, wenn man redet, natürlich nicht allzu hoch irgendwo. Gerade wenn es bei so einer Serie geht. Und das ist halt bei all den weiteren Folgen ziemlich zurückgeschraubt. Und ich saß die ganze Zeit dran. Also wir haben die Folge ja schon damals zur VCX ausgestrahlt gehabt, die erste Folge. Und das liegt ja jetzt auch schon ein paar Monate zurück. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, sag mal, muss jetzt nicht langsam mal dieser Steindrache auftauchen? Da hängt doch noch ein richtiges Ding hinten dran. Und dann, so gegen Ende der Folge, ist mir aufgefallen, halt, das ist erst in Folge 2 dann aufgetaucht. Und da ist mir dann auch aufgefallen, dass das Pacing von den restlichen Folgen einfach viel, viel mehr vorangeht. Ich will jetzt nicht sagen, dass es zu schnell ist oder dass die erste Folge zu langsam ist, aber der Aufbau an sich... So im Pacing kam mir nicht so lange vor jetzt,
wo ich glaube, das liegt aber wirklich daran, dass du es nochmal gesehen hast. Weil, also ich glaube, du brauchst diese Zeit wirklich, um die Charaktere und alles vernünftig einzuführen.
Tatsächlich habe ich da hier so eine bisschen von der Verzerrung, glaube ich, tatsächlich auch, ja.
Das sage ich jetzt zwar, dass hier zwei total wichtige Charaktere mit Linda und ihrem Vater eingeführt werden. Die sterben aber am Ende der ersten Folge so. Und das finde ich einen ziemlich guten Cliffhanger für die weiteren Folgen. Weil wenn so wichtige Charaktere, also wo du denkst, die sind wichtig, aus dem Nichts auf einmal sterben, dann kommst du zu dieser Realisation, ey, diese Welt ist ganz schön hart. Und das ist ja auch was, was Made in Abyss geschafft hat, mit diesem Kontrast so Kindercharaktere in einer Welt, wo überall Bedrohungen sind und so.
Genau, aber das wird halt sie wenigstens formen. Das ist ja das Gute dabei, also wovon wir ausgehen.
Also der harte Kontrast entsteht ja hier auch dadurch, dass halt viele so kleine und größere Gags eingebaut werden. Und dann kommt diese eine Szene und ich erinnere mich noch, wie Jakob, als wir es zusammen geschaut haben, gesagt haben, wow, das kam jetzt mega unerwartet.
Und das, was ich gerade beschrieben hatte, ne?
Genau. Einfach dieser ganz harte Kontrast.
Das sah halt auch, also es war halt auch sehr, sehr, ich sag mal, Studio Bones-mäßig, My Hero Academia-rig gemacht. Man kann auch gerne sagen, Trigger, die machen sowas auch. Der Bildschirm war völlig weiß, also eine Explosion gab es, der Bildschirm war völlig weiß und du siehst quasi so diese Outlines von dieser Linda und die lösen sich so langsam in diesem Weiß aus.
Ja.
Genau. Also typisches, was man so in My Hero Academia sehr häufig sieht.
Vor allem, sie sind ja einfach gerade nur so in im Flug quasi, wollen da runterspringen, diesen einen Steindrachen, der quasi in die Kolonie eingedrungen ist, quasi helfen, den irgendwie zu zerstören. Und dann kommt ja der zweite und du weißt nichts von dem zweiten. Du weißt einfach nur, die wollen jetzt da runter und dem helfen auf einmal. Genau. Bam!
Das ist auch, wenn ich ein bisschen weiter bei die Animationen quasi, wie sagt man, frohlocken darf über die. Da ist auch diese Szene, wo quasi Gagamba Memempu packt, als sie vor dem Steindrachen quasi weglaufen. Und dann laufen die so eine Treppe hoch zu diesem, diesem Bot, den die beiden anscheinend ab Folge 2 dann
steuern wollen. Ach so, ganz am Ende, ja.
Genau, um dann halt hinter ins Labyrinth zu ziehen und so weiter. Da sieht man sogar beim Treppensteigen sogar, dass so Smears an den Rändern von diesen Treppenstufen sind. Also dass es halt so schmierig gezeichnet ist, um halt quasi Bewegung zu signalisieren. Die haben verdammt nochmal Treppenstufen mit Bewegungsanimationen versehen. Treppenstufen.
Also ich finde auch generell einfach, wie die Welt aussieht. Die haben wirklich sehr, sehr viele Details überall mit reingebracht.
Die Stadt wirkt total lebendig.
Dystopische, total rüberzubringen und ich finde, man taucht sehr, sehr gut darin ein. Jakob wird mir da wahrscheinlich auch gleich zustimmen. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war dieser Steindrache. Der war wirklich ein bisschen leblos.
Weiß ich nicht. Ich mache noch mal ganz kurz dieses Lebendige von der Stadt kurz zu Ende. Weißt du noch, als ich beim Gucken so aus Gag gesagt hatte, wo du so meintest, hier irgendwie Stuffed Can Food oder so?
Ja.
Da meinte ich ja so aus Gag, so hier, die haben die haben große Dosen, kleine Dosen, eckige Dosen, runde und so. Im Hintergrund waren wirklich große, kleine, eckige und runde Dosen. Das war kein Gag. Also schon, aber dann ist es mir aufgefallen, dass da wirklich eckige Dosen sind. Nee, also es wirkt halt lebhaft durch diese ganzen Details in den Hintergründen. Auch die Charakterdesigns von Memempu, die hat ja eine große Stirn, Stiefel und Handschuhe.
Vergiss den Zopf nicht.
Ja, stimmt. Stiefel und Handschuhe ist sowieso ja schon mal sehr, sehr ungewöhnlich bei Charakterdesigns. Aber irgendwie, dadurch hat die so, also kann die so ihren Charakter mit ihren Bewegungen sehr gut irgendwie mir rüberbringen. Weil allein wie die sich quasi, wie sie läuft, so quasi zeigt halt, dass sie quasi so ein lautes Mädchen ist.
Ne? Ja. Schuhgröße 45.
oder halt auch die blinkende Stirn. Die blinkende Stirn, dass sie ein helles Köpfchen ist.
Das auch.
Man erfährt ihr Alter, glaube ich.
Acht.
Okay, neun, auf jeden Fall, sie hat einen Uni-Abschluss.
Ja, die ist 9.
Ja.
Jakob, willst du uns was zu dem Steindrachen sagen?
Oder zu dem Uni-Abschluss?
Ja, wenn wir jetzt schon zum Steindrachen kommen. Also, es war halt ein bisschen so enttäuschend halt. Ich meine, ist halt allein schon die Szene, als ja diese... Also der Steindrache kommt ja rein und fängt ja an, Sachen zu zerstören und fängt ja an, durch die Gegend zu rennen. Dann tauchen ja Abwehrroboter, hier diese Polizei, Polizisten, was auch immer, auf, mit ihren Robotern, um halt den Steingolem oder Steindrachen, was auch immer, zu bekämpfen. Und dann schon diese Szene, wo sie da um den herumherkreisen und der bewegt sich einfach nicht, weil er das hat. Da wurde halt so viel Mühe in ihn reingesteckt, wie auch halt in seinen Design, keine Ahnung. Und weiß nicht, war halt einfach so, wie du schon sagtest, halt, er war halt einfach leblos dargestellt als, und hat einfach nur darauf gewartet, bis man ihn quasi besiegt oder halt unfähig macht, weil im Endeffekt haben die ihn den ja auch nur umgehauen, dass er auf die Seite fliegt. Ist es eine Schildkröte oder was? Wenn es einmal auf der Seite liegt, kannst du dich
auch. Ja, gut, aber man muss sagen, die haben ja irgendwie so Fangkabel quasi an seine Beine gedreht und haben dann mit ihren Markerbots haben den ja quasi umgeschmissen. Also, warum er sich da in der Szene nicht bewegt hat, kann ich nachvollziehen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass diese Markerbots sind halt sehr, sehr detailliert gezeichnet, während hingegen dieser Steindrache so im Vergleich dazu eher gar nicht.
Das, aber ganz ehrlich, Jaku, ich weiß, dass du SSS. Fehlt dir noch ein S? Wie viele S's habe ich gesagt?
Viermal S.
Viermal S auf jeden Fall. Deine Sennen gesehen hast, weil ich den halt mit dir geguckt habe. Mich erinnert zum Beispiel dieses Monster halt auch total an die Monster so aus diesen
Batman, ja.
Deiner Sennen Trigger-Serie, ne? Also dieser Trigger-Vergleich ist, glaube ich, echt total berechtigt. Ich weiß aber noch, Levi, weil diese Bots sind ja prinzipiell auch erstmal 3D-CGI. Ja. Ich erinnere mich noch an diesen zerstörten Bot. Ne, sagten wir ja schon, so Explosionen und so weiter. Mhm. Das wird ja quasi auch so die Überreste von dem gezeigt, auch mit dem ganzen Blut drin, und da leuchtet dann halt irgendwie noch ein, was weiß ich, ein Ring von der Linda oder sowas. Aber das zum Beispiel war halt komplett 2D gezeichnet.
Das war 2D wieder.
Und Es sah pornös aus. Es hatte, also hat ultra viele Details. Also
wenn die Szene nicht so mega tragisch gewesen wäre. Puh.
Es sah viel besser aus, als damals, als Rec quasi diesen Laserstrahl abgefeuert hat. Da war einfach nur so ein Loch im Baum. Weißt du, hier 30.000 verbogene Metallbleche.
Und wird nur eingeblendet für 60 Frames, 2 Sekunden oder so.
Stimmt leider, ja.
Ja, leider, ja. Also, kann man natürlich, also wäre natürlich super schön, wenn die das halt komplett zeichnen würden, so im kompletten Stil. Aber ich glaube, dafür haben die leider die Zeit nicht. Wäre, glaube ich, für die sonst zu aufwendig. Aber das ist ein bisschen schade, wäre natürlich sonst cool.
Du müsstest halt dann einfach die Detailstufe der Roboter und dieser Wesen halt einfach sehr weit reduzieren.
Ja. Also nee, ich verstehe schon, warum sie es so gemacht haben. Aber wie gesagt, dazu im Vergleich halt die Markerbots. Ja, schwierig.
Ich weiß nicht, finde die Markerbots zum Beispiel in 3D-Modellen finde ich auch nicht schön.
Findest du nicht?
Da fehlten quasi so diese eckigen Kanten und Spitzen, die so einen Trigger...
Ja, außerdem halt mehr Details. Also in den Dingern ist ja wesentlich mehr dran.
Okay, ich glaube, wir kommen an dieser Stelle nicht weiter. Immer wenn ich nicht weiterkomme, dann frage ich Oleg nach seiner Meinung.
Alles klar, ich gebe dem eine 6 von 10.
Eigentlich wollte ich erstmal nur wissen, wie du den Anime fandest.
Das war's schon.
Okay.
Nechi hat keine Meinung zu Sakugan.
Oleg hat nicht so viel zu sagen zu Sakugan.
Offenbar nicht. Er hat ihn nicht gesehen.
Doch.
Es wäre nicht das erste Mal, dass du da Anime nicht zu Ende geguckt hast, weil du ihn so schrecklich fandest. Aber dann hast du ihm eine schlechtere Note als 6 von 10 gegeben. Müssen wir wohl weitermachen, ne? Levi.
Ich gebe ihm eine 8 von 10.
Können wir das noch steigern, Jaku?
Ah, ich bezweifle es. Also, ich zumindest nicht, kann ich dir jetzt schon sagen. Ich gebe dem eine 6,5 von 10.
Oh.
Für die erste Folge. Also, ich bin mir ziemlich sicher, das wird auch Fahrt aufnehmen, aber die erste Folge war ich jetzt nicht so der größte
Fan. Schau es dir weiter an. Also, zumindest mal Folge 2, Folge 3, um dir da ein besseres Bild zu verschaffen. Ich glaube, dann würde dir auch wesentlich besser gefallen.
Um noch so ganz kurz nochmal zu erläutern noch ein bisschen, ich wollte ja ganz am Anfang noch kurz den Vergleich zu Tengen Toppen Gurren Lagann machen, ja, weil das ist mir halt sofort ja aufgefallen, dass es ja auch halt dasselbe Setting ist, dass sie unter der Erde sind und wir haben einen Charakter, der halt unbedingt auf die Oberfläche möchte und alles mit Problemen und behandelt, dass man das nicht machen soll, nicht machen darf und so weiter. Und da habe ich halt Parallelen gezogen und ich weiß nicht, ich fand, es kann sein, dass ich, weil ich das Pacing halt mir nicht gefiel, vielleicht sind es die Charaktere, ich weiß es nicht genau, aber es war halt nicht so auf derselben Höhe, obwohl ich fand die Gags teilweise auch super lustig, auch die allererste Szene, als sie da zum ersten Mal flieht und sie beide dann in ihre eigenen, oder halt in die gegenseitigen Fallen stoßen. Ja. Super witzig, super gut animiert auch
sie,
alles.
Sie bauen es dann super auch so in so einem Kran-Netz so rum und so.
Ja. Also muss ich ab und zu mal grinsen, aber wenn ich die Folge so Revue passiere, weiß nicht, ist einfach so super, komplett subjektive Meinung, aber keine Ahnung, war nicht so die beste erste Folge in meinen Augen.
Okay, ich lege tatsächlich noch einen drauf auf Levis Bewertung. Ich gebe dem 9 von 10. Was ich zum Beispiel auch noch hervorheben will, der Soundtrack. Sehr, sehr viele Vocal Tracks, also nicht nur einer, 3, 4 verschiedene Vocal Tracks. Gerade diese Kampfmusik ist mir sehr im Kopf geblieben. Dieses Battle-Theme, das klang halt so ein bisschen wirklich wie dieses Battle-Theme aus JoJo's Bizarre Adventure Golden Wind. Nein, der Soundtrack-Komponist sitzt nicht an diesem Werk dran, zufällig, wie bei Platinum End, der Regisseur. Meets irgendwie dann noch so Persona oder so, wenn du dir gerade so anhörst, so wie dieser Vocal-Track funktioniert, so, dass es so ein bisschen rappiger ist und so. Weiß nicht, ob ihr Persona mal gespielt habt.
Was ich jetzt auch Musik mit dem Anime verbinde, sind halt vor allem auch so Western-Tracks, einfach so die Gitarren-Tracks, was auch sehr gut passt, weil die so Lonesome Cowboys, ja, die quasi von Kolonie zu Kolonie fahren und späteren Folgen kommt quasi dann auch immer so Schilder mit Root, weiß der Geier was, irgendwas 40er und 60er und sowas. Von dem her, der Soundtrack, der passt sich einfach sehr, sehr gut dem Geschehen an.
Ich glaube, da habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen, was die Durchschnittsnote?
7,375. Hast du dir eigentlich, apropos Musik, hast du dir inzwischen mal Opening angehört? Ending?
Kamst du nee, schon dazu? Noch gar nicht.
Schade, schade, mach das. Ich will deine Meinung dazu wissen.
Ich überlege gerade, ob es noch Sinn macht, so ein bisschen noch so den größeren Kontext noch so von diesem Anime aufzuzeigen. Der Anime ist ja ein Teil von diesem Project Anima. Project Anima ist quasi ein Zusammenschluss von, glaub, 3 oder 4 verschiedenen Firmen. Also Dena, es ist ein Mobile Game Entwickler. Kein Anime-YouTuber, den Gag hat, glaube ich, Shin im ersten Teil der Herbstseason gemacht. Schon. eine Marketingagentur Sotsu und halt 2 japanischen Fernsehsendern, Nippon Culture Broadcasting und MBS. Und die haben quasi einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo Leute so Light Novel-Konzepte zu bestimmten Oberthemen einreichen können. Und das ist quasi der Gewinner von dem Oberthema Science Fiction and Robots. Dann gibt es noch ein Oberthema Fantasy and Other Worlds, das wird JC Steph animieren. Und dann gibt es noch Kids and Games, ist auch noch ein Oberthema, das animiert dann Dogakobo. Und es scheint halt so, wenn du dir Sakugan anguckst, dass da unheimlich viel Vorlauf in den Projekten drin steckt und die halt auch einfach unheimlich wertvoll produziert worden sind.
Sehr, sehr hochwertig, ja.
Im Januar geht's mit der, wie heißt die, Winter Season 2022 weiter? Bestimmt auch mit Levi.
Bestimmt.
Bestimmt auch mit Yaku und Neji.
Bestimmt.
Ja, machen wir mal.
Und bestimmt auch mit mir und
vielleicht. Wenn wir dich noch mal reinlassen.
Ja, da sind wir noch im Gespräch mit anderen. Muss man noch
ja, Shin genau. Adaptiert den Dimbola mittlerweile gut, deswegen.
Ich wollte gerade sagen, ansonsten ersetzt mich halt Shin. Wo mich Shin nicht ersetzen kann, ist dann in unserem nächsten Podcast, da reden wir über die besten Manga des Jahres 2021. Weil Shin kann nicht lesen.
Oh.
Hätten wir das geklärt. Damit sind wir raus. Gute Nacht.
Bye bye.
Gute Nacht. Tschö.
Ciao.